Bekanntmachung an alle Kakerlaken, die uns hören. Ruanda gehört denen, die es ernsthaft verteidigen. Und ihr Kakerlaken, ihr seid keine Ruanda.
Hasspropaganda wie diese, die lief vor 30 Jahren noch regelmäßig über ruandische Radiosender. Mit den sogenannten Kakerlaken waren Tutsi gemeint, eine Minderheit in Ruanda, die damals von einer Hutu-Mehrheit beherrscht wurde. Ja, und die Gewalt im Land, die kulminierte dann im April 1994. Innerhalb von etwas mehr als 3 Monaten wurden mehr als 800.000 Menschen umgebracht, mehrheitlich Tutsi, aber auch Hutu, die sich damals gegen die Gewalt eingesetzt hatten. Und dieser Völkermord, der hinterließ ein Land in Trümmern. Ein Land, das dann über die letzten 30 Jahre wieder aufgebaut und auch neu gestaltet wurde von den Überlebenden. Und das waren zu 70% Frauen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und zur Frage, welche Rolle Frauen dabei übernommen haben, in Ruanda dann nach dem Völkermord Wunden zu heilen, Brücken zu bauen und auch eine Gesellschaft mitzuentwickeln, die heute auch für ihre engagierte Gleichstellung bekannt ist. Dazu hat unsere Reporterin Laura Maren Janssen recherchiert.
The head of the budget committee is a woman.
Der Haushaltsausschuss wird von einer Frau geleitet, einer ziemlich starken Frau. Auch der Bereich Verteidigung und Sicherheit wird von einer Frau geleitet. Und in der Exekutive gibt es die Ministerin für Armutsbekämpfung. Oder zum Beispiel auch die Leiterin unseres kommunalen Gerichtssystems. Frauen sind einfach überall.
Ruanda. Einer der kleinsten Binnenstaaten Afrikas gilt heute als das Vorzeigeland schlechthin, wenn es um das Erreichen von Gendergerechtigkeit geht. 61,3% der Abgeordneten sind weiblich. Im Kabinett sind es über 50%. Und auch im obersten Gericht sind 2 der 5 Richterinnen Frauen. Seit 2008 wird das Land mehrheitlich von Frauen angeführt. Ein kleines Wunder, eigentlich. Denn eine über Jahrhunderte gewachsene Frauenbewegung, wie zum Beispiel in Europa, gab es hier nie. In Ruanda vollzog sich die Emanzipation auf tragische Weise über Nacht.
Ein Völkermord brach aus. So viele Menschen starben. Natürlich haben wir uns gefragt, wie es jetzt weitergeht. Was machen wir jetzt?
Ein Völkermord, der das Land in Schutt und Asche hinterlässt und mehr als 800.000 Opfer fordert. Aber Ruandas Frauen machen weiter. 30 Jahre ist das jetzt her. Seitdem hat sich viel verändert. Der Stadtteil Nyamirambo liegt auf einem der kleinen sonnenreichen Hügel Kigalis, der Hauptstadt Ruandas. Hier befindet sich auch das NYC, das Nyamirambo Women's Center, eine der vielen Frauenkooperativen des Landes. Das Center beschäftigt insgesamt 55 Frauen als Näherin, Stadtführerin und Köchinnen.
Now they have a monthly salary.
Die Frauen bekommen ein monatliches Gehalt, das variiert, je nachdem, wie viel sie produziert haben.
Rund 140 Euro verdienen die Frauen hier im Schnitt, erzählt Marie-Emi Mogini, Leiterin des Centers. Das sei auch in Ruanda nicht viel, aber genug zum Leben. Die Plätze in der Kooperative sind begehrt, denn wer hier arbeitet, hat Sicherheit. Die selbstgemachten Produkte aus Kitenge, so heißt der bunt bedruckte Stoff, seien beliebt bei den Gästen. Made in Ruanda verkauft sich gut im Ausland. Und es ermöglicht den Frauen, unabhängig zu sein.
Früher haben die Männer das Geld nach Hause gebracht. Jetzt verdienen auch Frauen ihr Geld. Die Frauen hier arbeiten von 9 bis 4:30. Aber die Arbeit geht danach natürlich weiter. Essen kaufen, Kleidung für die Kinder kaufen. Darum kümmern sich in der Regel auch die Frauen bei uns.
Die Frauen hier arbeiten hart für ihre finanzielle Unabhängigkeit. Und eine kleine Nähmaschine, mit der man Kleidung reparieren oder neu nähen kann, sei dafür ein guter Anfang. Marie Umogeni bleibt an einem der Tische stehen und begutachtet die gerade fertig gewordene Tasche einer Näherin. Viele der Frauen hier hätten großes Talent, sagt sie. Und einige hätten sogar schon ihr eigenes kleines Geschäft eröffnet. Der berufliche Aufstieg sei zwar hart, aber für alle, egal welches Geschlecht, möglich.
Heute haben Frauen in Ruanda viel mehr Möglichkeiten. Die Regierung unterstützt Frauen. Sie ermutigt sie bei dem, was sie machen wollen. In Ruanda können Frauen alles machen, was sie wollen.
When things get tough, women get tougher. Egal wie hart es kommt, Frauen sind härter. So lautet zumindest eins der meistzitierten Sprichwörter Ruandas. Ruandische Frauen sind Kämpferinnen, Macherinnen, Überlebenskünstlerinnen. Sie schaffen alles. Sie müssen nur genug wollen. Das ist das Frauenbild, das in den Köpfen der ruandischen Bevölkerung fest verankert ist. Und es ist ein Image, das auch im Ausland für Anerkennung sorgt. Ruanda gilt als Gender Wonderland. Allerdings gab es für die Frauen hier auch nie eine wirkliche Alternative.
Zwei Völker, die Hutus und Tutsis, stehen sich in beiden Staaten feindlich gegenüber.
Es war eine Mischung aus Lärm, Schreien und Weinen. Ich habe gar nicht verstanden, was passierte. Ich habe nur gesehen, dass es wie das Ende der Welt war.
Es ist das Jahr 1994. Über 100 Tage lang wütet ein Bürgerkrieg in Ruanda. Der wohl schrecklichste Auswuchs des Krieges, ein Völkermord an der Tutsi-Minderheit. Ihm fallen über 800.000 Menschen zum Opfer. Die Überlebenden sind zu über 70% Frauen.
C'était très dur, quoi.
Die Menschen wussten nicht mehr weiter. Überall waren nur Tote. Das war unglaublich schlimm. Und viele der Frauen blieben allein zurück.
Darunter viele traumatisierte Frauen, die ihre Männer und Kinder verloren haben und tiefe Narben davontragen mussten. Der blutige Konflikt zwischen Hutu und Tutsi ist auch nach dem offiziellen Ende des Völkermords nicht vorbei. Weil der Wunsch zu überleben aber größer ist, beginnen viele dieser Frauen, egal ob Tutsi oder Hutu, sich zu solidarisieren und ihre Probleme und Interessen gemeinschaftlich anzugehen. Annunziata Mukaitete erinnert sich.
Frauen haben beim Wiederaufbau natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Nicht nur, weil sie in der Überzahl waren. Für sie war es die Gelegenheit, sich endlich Gehör zu verschaffen, ihre Probleme einzubringen, für die es so dringend Lösungen brauchte.
Annunziata Mukaitete arbeitet für eine ruandische NGO, die sich für Inklusion und Gleichberechtigung einsetzt. Seit über 30 Jahren engagiert sie sich außerdem für Réseau des Femmes Ruanda, eine der größten Frauenorganisationen des Landes. Über 15.000 solcher Organisationen gab es laut den UN am Ende des Krieges im Land. Der Kitt einer neuen Gesellschaft.
Das war wie eine Art Startschuss für die Rechte der Frauen. Es gab auch vorher schon Gesetze, aber die waren größtenteils diskriminierend. Zum Beispiel war es Frauen nicht erlaubt zu reisen. Ich erinnere mich noch daran, als ich damals ein Stipendium bekommen habe und mein Mann nicht wollte, dass ich verreise. Das war 1985.
Seit den späten 1990ern übernehmen Frauen wichtige Ämter, Geschäfte und Verantwortung. Mit der Unterstützung von Kagame, damals noch Vizepräsident von Ruanda, werden 1994 erstmals auch viele Frauen in die Übergangsregierung berufen und in die Verfassungskommission aufgenommen.
Er selbst bezeichnet sich als Feminist. Er ist für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Er ist für die Förderung von Frauen. Er ist gegen jegliche Form von Gewalt gegen Frauen. Damit hätte in Ruanda wirklich niemand gerechnet.
2003 werden Frauen und Männer in der neuen Verfassung Ruandas tatsächlich das erste Mal gleichgestellt. Eine noch nie dagewesene Emanzipationswelle setzt sich in Gang, die noch weitere Gesetze zum Schutz von Frauen nach sich zieht. Zum Beispiel ein Gesetz, das sexualisierte Gewalt unter Strafe stellt.
Wenn eine Frau heute von ihrem Mann geschlagen wird, kann sie sich direkt an eine der öffentlichen Hilfestellen wenden. Das neue Gesetz gegen sexualisierte Gewalt ist etwas sehr Nützliches für Frauen.
Bis heute sind die Interessen der ruandischen Frauen institutionell fest verankert. Neben dem Ministerium für Geschlechter- und Familienförderung gibt es den National Women's Council, eine Interessensvertretung von Frauen verschiedener Einkommens- und Bildungsschichten, das Forum der Parlamentarierinnen und ganz zentral das Gender Monitoring Office, eine Behörde, die nur für die Überwachung der Umsetzung der Gleichstellungsgesetze zuständig ist. Diese überprüft zum Beispiel, ob die gesetzlich verankerte Quote, die mindestens 30% aller Stellen im öffentlichen Dienst für Frauen vorsieht, auch umgesetzt wird. Ein riesiger Apparat, der den Erfolg von Ruandas Gleichstellungspolitik sicherstellen soll. Aber kommen die vielen Bemühungen und Gesetze auch dort an, wo sie am meisten gebraucht werden? Als Tatif zum Tor reinkommt, hat sie bereits drei Frauen im Schlepptau. Eine bunter gekleidet als die andere.
Ich wollte einen Ort schaffen, nichts Großes, wo die Leute sich treffen können, wo Frauen sprechen können und Hilfe bekommen. Über 1.000 Frauen sind hier registriert.
Das Family Circle Love Lab befindet sich in Butare,
einer Kleinstadt im Süden des Landes. Hier findet man keine hohen, modernen Gebäude mehr, wie in Kigali, sondern kleine freistehende Hütten aus Lehm und Stroh. Datif Nakabonye ist Psychologin und Gründerin des Centers, das sich für Frauen mit Gewalterfahrungen einsetzt. Laut einem offiziellen Bericht des Landes ist das jede zweite Frau in Ruanda. Im Love Lab bekommen die Betroffenen kostenlos Trauma- und Ergotherapie. Eine schwedische Hilfsorganisation finanziert das Projekt mit.
Can I sit here?
Yes.
Nadine kommt seit knapp 3 Jahren ins Center. Die junge Frau leidet seit ihrer Kindheit unter psychischen Problemen, erzählt Datif Nakabonye, während sie den Patientenfragebogen ausfüllt. Nadine stimmt der Aufzeichnung zu und fängt an zu sprechen. Datif Nakabonye übersetzt. Der plötzliche Tod ihrer Mutter vor 15 Jahren hat die heute 36-Jährige schwer traumatisiert. Seitdem wohnt sie in dem Haus ihrer ebenfalls verstorbenen Großeltern. Ohne Job, ohne Einkommen. Nadine hat einen 4-jährigen Sohn, der von einem Mann stammt, der sie vergewaltigt hat. Es ist nur eine kurze Zusammenfassung dessen, was die beiden in den letzten 15 Minuten besprochen haben. Die Therapiestunde endet mit einer gemeinsamen Atemübung. Datif stellt Chapati und Sambusa, eine Art salziges Gebäck, auf den Tisch. Sie erzählt, dass Nadine kein Einzelfall wäre, sondern dass viele Frauen im Center Erlebnisse von Gewalt teilen würden. Fast alle Frauen hier wurden mit ihren Kindern alleine zurückgelassen. Die wenigsten würden rechtliche Schritte gegen die Erzeuger einleiten, denn die Frauen wüssten oftmals nicht, welches Recht ihnen zusteht oder wie sie davon Gebrauch machen können. Oftmals fehlt aber auch das Geld und die Zeit, um vor Gericht zu ziehen. Und dann ist da auch noch die Sache mit der Scham. Das sei mit Abstand das größte Problem.
What we do, we help women to verbalize.
Wir helfen den Frauen dabei zu erkennen, wann sie von Gewalt betroffen sind und was sie anschließend tun können. Sie können zur Polizei gehen und wenn sie das wollen, begleiten wir sie auch.
Die Gesetze erreichen die meisten Frauen nicht, bemängelt auch Bridget Reinhardt von der schwedischen Hilfsorganisation Kvinner till Kvinner.
Ruanda hat eine unglaubliche Erfolgsbilanz, was die Verabschiedung von Gesetzen und politischen Maßnahmen zur Förderung der Beteiligung von Frauen in der Politik und in der Gesellschaft anbelangt. Aber was wir auch sehen, ist eine Kluft zwischen der Verabschiedung und der Umsetzung dieser Politiken.
Das gilt besonders in ländlichen Regionen, wo die Aufklärungslage am schlechtesten ist. Hier fehlt es den Menschen oft an Informationen.
Analphabetismus und auch fehlende finanzielle Allgemeinheit Einbildung zählen noch immer zu den größten Barrieren hier.
Zu den größten Barrieren zählen aber auch die unausgesprochenen Normen, die noch in vielen ruandischen Familien Gültigkeit besitzen, sagt Kollegin Annette Muchiga.
Zum Beispiel haben Frauen hier große Probleme, Darlehen zu bekommen. Und dann sind es wieder Männer, die davon profitieren, weil sie das Darlehen bekommen und damit handlungsfähig sind.
Gesetze sind eben noch kein Garant für moderne Wertevorstellungen. Und die sind in Ruanda nach wie vor religiös geprägt. 45% der Bevölkerung sind Christen, 35% protestantisch. In den meisten Familien spielen christliche Werte eine wichtige Rolle. So zum Beispiel auch das Verbot von außerehelichem Sex, was auch in Ruanda weit an der Realität vorbeigeht, politisch aber nach wie vor zum Kurs gehört.
Schwangerschaftsabbrüche sind in Ruanda nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Zum Beispiel im Fall einer Vergewaltigung, bei Inzest oder Zwangsheirat. Das ist im Gesetz verankert.
Es gibt auch kritische Stimmen in Bezug auf Ruandas Genderpolitik. Stimmen, die sagen, dass die ruandischen Ministerinnen bloß Marionetten des Präsidenten seien. Der vielerorts gelobte Gleichstellungskurs bloß Fassade, um von Kagames diktatorischem Führungsstil abzulenken. Denn wer sich, wie zum Beispiel die Oppositionspolitikerin Diane Rubigara, dem Präsidenten in den Weg stellt oder öffentlich Kritik am System äußert, muss mit hohen Freiheitsstrafen rechnen. Eine dieser wenigen kritischen Stimmen im Land ist die Aktivistin Sylvie Nsanga.
In der jüngsten Debatte über Empfängnisverhütung haben sich die Ministerinnen gegen freie Verhütungsmittel für minderjährige Frauen ausgesprochen, weil das ihrer Meinung nach zu Ehebruch führt. Sie kriminalisieren unsere Mädchen. Wir haben auch eine sehr hohe Zahl ungewollter Schwangerschaften.
Und das waren laut der letzten offiziellen Erhebung fast die Hälfte aller Schwangerschaften in Ruanda. All diese Probleme sind den Politikern längst bekannt. Die meisten werden regelmäßig mit Zahlen und Statistiken analysiert.
Die Maßnahmen, die sich daraus herleiten ließen, lassen allerdings auf sich warten, bemängelt Sylvie.
Denn wenn dasselbe Parlament, das ein Gesetz gegen Gewalt an Frauen erlässt, sagt, dass wir ein christliches Land sind und deswegen Mädchen keine Verhütungsmittel geben dürfen, dann läuft doch gewaltig was falsch.
Ein überwiegend weibliches Parlament ist ein guter Grundstein, aber noch keine Garantie für ein frauenfreundliches Land. Die Emanzipationswelle, die in der Zeit nach dem Genozid quer durch das gesamte Land hinausströmte, ist dabei zu verebben, meint Sylvine Sanger.
Wir sehen, dass Frauen immer sichtbarer werden. Sie erheben ihre Stimme, beeinflussen den Arbeitsmarkt. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch anders. Aktuell laufen wir aber Gefahr, zwei Kategorien von Frauen zu bilden, arme und reiche Frauen. Wenn wir unsere Gleichstellungspolitik nämlich nicht richtig machen, dann entstehen diese beiden Kategorien.
Auch für Annunziata Mukaitete geht die Revolution deshalb nicht oben an der Spitze, sondern stärker auf kommunaler Ebene weiter.
Ich wäre dafür, die Kompetenzen der Frauen, die an der Basis arbeiten, stärker auszubauen, per Gesetz oder auch in der Verfassung.
Eine Revolution, für die es auch in Ruanda vor allem ein breiteres gesellschaftliches Umdenken braucht.
Was wir brauchen, ist ein Mindshift. Wir haben gute Gesetze. Was wir jetzt brauchen, sind Köpfe, die sie richtig einsetzen.
Wie in so vielen Ländern gibt es also auch in Ruanda durchaus eine Kluft zwischen dem, was auf dem Papier steht und dem, was dann tatsächlich gelebte Realität ist, also auch wenn es um das Thema Gleichstellung geht. Aber die Entwicklung des Landes seit dem Genozid im Jahr 1994, die ist auf jeden Fall bemerkenswert. Über ein paar weitere Faktoren, die mit zu diesem Wandel beigetragen haben, spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Antje Diekans. Hallo.
Ja, hallo.
Vielleicht zu Beginn gleich mal eine Frage zur Aufarbeitung der Verbrechen des Völkermords, zum Zusammenleben der verschiedenen Gruppen innerhalb Ruandas. Das ist ja etwas, was im Feature jetzt nur kurz anklang. Öffentlich darf man ja in Ruanda heute nur noch von Ruandern, also nicht mehr von Tutsi oder Hutu sprechen. Aber wie sieht das denn inoffiziell aus? Also sind die Menschen versöhnt?
Das ist in Ruanda ja tatsächlich eine von oben verordnete Versöhnung und in weiten Teilen dann eben keine richtige Aufarbeitung, weil das ist jetzt gerade mal, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, 30 Jahre her in diesem Jahr, und das heißt, da leben tatsächlich ja noch sehr, sehr viele Menschen, die dabei waren, die traumatisiert sind und die ja in der Aufarbeitung dieser Traumata dann meist auch nicht unbedingt psychologische Unterstützung oder sowas bekommen hätten. Ich habe da über die Jahre zum Beispiel Frauen besucht, Nachbarinnen, drei an der Zahl, wo die eine zur Opferfamilie gehört, also bei der ist fast die gesamte Familie ausgelöscht worden. Die beiden anderen Frauen, deren Männer waren in dieser Hutu-Miliz. Und der Mann der einen hat sogar den Vater dieser Frau aus der Opferfamilie getötet. Also die leben da jetzt zusammen in so einem ganz kleinen Dorf in Ruanda und sagen inzwischen auch, wir haben uns versöhnt, wir sind auch in einer Art aufeinander angewiesen. Aber wenn dann so Bilder rausgekramt werden von früher, wenn geguckt wird auf Fotos von den Menschen, die gestorben sind, dann merkt man, dass alle drei dann noch sehr angegriffen sind. Also die Frau aus der Opferfamilie und auch die Frauen aus der Täterfamilie. Deren Männer sind im Übrigen dann auch zur Rechenschaft gezogen worden. Die waren im Gefängnis. Der eine hat sich dann sogar umgebracht. Das gab es ja auch, diese juristische Aufarbeitung. Es gab zum einen diese kleinen Gerichte in Ruanda. Dann gab es für die Großen, für die Haupttäter auch einen Gerichtshof in Arusha in Tansania, wo die dann vor Gericht gestellt wurden. Das war das, was es dann noch so an offizieller Aufarbeitung gab. Aber so dieses ganze Kleine, das ist eben nicht so angegangen worden. Und dieses jetzt einfach so diesen Mantel drüber decken, wir sind jetzt alles Ruanda, das funktioniert natürlich nicht.
Jemand, der bei dem Entwurf der aktuellen ruandischen Gesellschaft ja eine ziemlich große Rolle spielt und auch gespielt hat, ist Paul Kagame. Der ist ja nicht nur schon seit über 24 Jahren Präsident von Ruanda, sondern hat auch schon vorher in verschiedensten Funktionen das Land und das Geschehen hier mit beeinflusst. Was hat der denn für einen Plan für das Land? Also besonders demokratisch wirkt das ja nicht, wenn man sich jetzt mal die Menschenrechtslage anguckt oder auch die Pressefreiheit, den Umgang mit der Opposition und dann auch seine Wahlergebnisse von über 90% anschaut.
Ja, genau. Also Paul Kagame wird von vielen als Entwicklungsdiktator bezeichnet und ich finde, das trifft es auch ganz gut, denn er hat zum einen das Land ja tatsächlich wirtschaftlich vorangebracht und Ruanda macht auf den ersten Blick erstmal einen guten Eindruck, weil weil es auch einfach so sehr sauber alles da aussieht. Kigali, eine Stadt ist, wo viel funktioniert. Man sagt auch manchmal, es ist die sauberste Stadt Afrikas. Also es ist ein bisschen geleckt und auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich eine Diktatur. Die Opposition wird unterdrückt. Es gibt immer wieder Berichte, dass Regierungskritiker verschwinden. Human Rights Watch berichtet von Folter in den Gefängnissen. Familienmitglieder werden bespitzelt und bedroht. Und es ist schwer, mit Menschen in Ruanda tatsächlich Interviews zu führen, weil nur wenige sich da trauen und eigentlich fast gar keiner dann öffentlich die Meinung zu sagen. Also ja, es ist tatsächlich so, dass es diese zwei Seiten gibt, dieses nach außen so wunderbar blank polierte, diese Fassade, und dann aber das, wo man dann ziemlich schnell hinkommt, ja, das alles funktioniert nur, weil da halt mit sehr, sehr, sehr harter Hand regiert wird.
Politisch gibt es ja auch zu Paul Kagame gar nicht wirklich eine Konkurrenz, auch bei den Wahlen dieses Jahr, im Juli dürfte das dann so sein. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, politischen Stabilität im Land und auch der wirtschaftlichen Entwicklung? Ruanda gilt ja tatsächlich als die am schnellsten wachsende Wirtschaft in der Region. Wie ist das gelungen und wie zahlt sich das auch für Kagame aus?
Ja, Ruanda zieht viele Investoren an, beispielsweise lässt auch VW in der Hauptstadt Autos zusammenbauen und probiert dort so einen Mobilitätsdienst mit E-Autos aus. Und Kagame ist trotz seines autoritären Führungsstils immer noch eine Art Darling des Westens, kann man sagen. Also nach 1994 haben viele versucht, mit Entwicklungsgeldern wieder gut zu machen, was sie während des Völkermords versäumt hatten, weil ja die USA, die europäischen Länder nur daneben gestanden haben und haben nicht eingegriffen. Und Ruanda hat eigentlich ja gar nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für Investoren. Es ist ein kleines Land, es hat keine großartigen Rohstoffvorkommen selbst, wie beispielsweise das Nachbarland Kongo. Es hat keinen Zugang zu einem Hafen. Aber diese Nachteile werden dann zum Beispiel dadurch ausgeglichen, dass es in Ruanda keine Korruption gibt. Auch da hat Kagame dann durchgegriffen. Und insgesamt gilt Ruanda eben als sehr investorenfreundlich. Auch Deutschland hat das Land ja auf die Liste der 12 afrikanischen Länder gesetzt, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen besonders ausgebaut werden sollen.
International versucht Kagame, sein Land ja auch als sicheren Hafen für Flüchtlinge aus westlichen Ländern zu profilieren. Aktuell in erster Linie aus Großbritannien. Also die sollen dann, wenn sie illegal einreisen, in Ruanda, ja, ich sag's mal, zwischengeparkt werden. Was für eine Strategie steckt denn dahinter und inwieweit ist das Land überhaupt in der Lage, Geflüchtete auch zu versorgen?
Es gibt tatsächlich schon internationale Flüchtlinge in Ruanda, und zwar werden die da vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen untergebracht. Das sind Menschen, die vorher in Libyen waren, wo Flüchtlinge in Gefangenenlager gesteckt werden und Schreckliches durchmachen. Und für die gibt es in Ruanda eine eigene Siedlung. Da leben zurzeit ein paar hundert Menschen. Der große Unterschied zu diesen Plänen, die da Großbritannien und Ruanda haben, nämlich dass Großbritannien seine Flüchtlinge schlicht und einfach dahin abschiebt, ist, dass diese Flüchtlinge, die sind freiwillig nach Ruanda gekommen, und für sie ist das Land auch nur eine Durchgangsstation. Die kommen dann danach in Aufnahmeländer wie zum Beispiel Kanada, Schweden oder Frankreich. Dann gibt es auch noch Flüchtlinge aus den Nachbarländern, vor allen Dingen Burundi und Kongo. Also nach Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks sind das etwa 130.000 Menschen. Und das ist auch darum interessant, weil Ruanda schon jetzt eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt ist. Also es dürfte da irgendwann am Rande seiner Kapazitäten sein, wenn es sich da jetzt auch noch für europäische Länder als Abschiebeland so anbietet. Ruanda macht das zum einen natürlich vielleicht, weil es sich finanziell lohnen könnte. Also das Land soll umgerechnet gut 450 Millionen Euro für den Deal bekommen. Dann gibt es nochmal 175.000 Euro für jeden Flüchtling. Aber für Kagame geht es dabei vielleicht auch nicht unbedingt nur um dieses Geld, sondern es geht mal wieder darum, sich als verlässlicher Partner des Westens zu etablieren, also dieses Bild vom Darling des Westens aufrechtzuerhalten und somit dann auch sein Image aufzupolieren und weiterhin als guter Partner zu gelten.
Bleiben wir jetzt bei der letzten Frage nochmal im internationalen Kontext, jetzt aber in der direkten Nachbarschaft. Da ist ja die Rolle Ruandas so ein wenig verwirrend. Also wenn es die Situation in der Demokratischen Republik Kongo angeht, da gibt es ja gerade heftige Kämpfe im Osten des Landes zwischen der kongolesischen Armee und Rebellen, die offenbar auch von Ruanda unterstützt werden. Worum geht es denn hier und was hat Ruanda hier zu suchen?
Ja, der Osten des Kongo, das ist ja sowieso eine totale Unruheregion, also wo wirklich seit vielen, vielen Jahren die Menschen ständigen Kämpfen, man kann schon sagen, einem Krieg ausgesetzt sind. Da gibt es viele Milizen und dann aber eben diese Miliz, M23 heißt die, die es jetzt seit etwa 12 Jahren gibt und ja, die gerade im Moment wieder ganz besonders aktiv ist. Und die soll eben, das ist eine Miliz, die sich aus Tutsi zusammensetzt und die soll von der ruandischen Regierung unterstützt werden. Das stand auch schon so in einem Bericht der Vereinten Nationen. Ruanda widerspricht dem aber immer wieder. Aber das ist jetzt natürlich wirklich ganz brisanter Stoff. Erstmal verursacht diese Miliz gerade unheimliches Leid da im Osten des Kongo. Also Hilfsorganisationen schätzen, dass wegen der Überfälle dieser Miliz allein in den vergangenen Wochen da etwa 200.000 Menschen vertrieben worden sind. Etwa die Hälfte davon Kinder. Viele werden natürlich auch getötet. Dazu gibt es immer gar keine richtigen Zahlen. Und dieser Konflikt, so gab es dann zwischenzeitlich Befürchtungen, könnte eben auch eskalieren, sodass es dann zu einem regelrechten Krieg zwischen den Nachbarländern kommt, eben zwischen Kongo und Ruanda. Jetzt haben die beiden Länder aber gerade Gesprächen zugestimmt. Ob die tatsächlich zustande kommen, ob das die Situation entschärft, muss man sehen. Aber sonst ist das tatsächlich da gerade im Moment so, ja, ein großer Unruheherd. Also das kleine Ruanda ist gerade ganz maßgeblich am größten Konflikt hier in der Region beteiligt.
So unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans zur aktuellen Situation in Ruanda und der direkten Umgebung. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis auf unseren Podcast nächste Woche Donnerstag. Da wird es dann ausschließlich um die Lage im Kongo gehen und um die verschiedenen Rebellengruppen, die da im Land aktiv sind und auch um die Lage in der eingekesselten Provinzhauptstadt Goma an der Grenze zu Ruanda. Für heute war es das aber hier in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke. Danke fürs Interesse. Tschüss und bis bald.